Hier ist Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Thema heute ist, warum Demokraten Faschisten nicht kritisieren können. Der Anlass, uns mit diesem Thema zu beschäftigen, ist, also neulich gab es in Frankfurt eine Demonstration der NPD und eine Gegendemonstration der Antifaschisten. Und da ist uns aufgefallen, in der gesamten öffentlichen Berichterstattung war unterstellt, gegen diese Demonstration der Rechten, da muss man dagegen sein. Das gehört sich so. Bloß eine Kritik der politischen Ziele dieser Partei ist so gut wie nicht vorgekommen. Nicht mal das Anliegen, also das Motto der Demonstration, kam vor in der deutschen Presse. Stattdessen durfte man sich, angeleitet von den verschiedenen Zeitungen, den Kopf zerbrechen darüber, dass zum Beispiel ein Verbot der Demo durch die Behörden der Stadt zwar sehr wünschenswert sei, andererseits war die Gegenüberlegung vielleicht auch ein bisschen ungünstig, weil, falls die Gerichte ein Verbot nicht bestätigen, was möglich ist, dann könnte die Kontrolle der Demonstration nicht in ausreichendem Maß gewährleistet werden. Also da waren sich alle einig, Kontrolle und Verbot ist das, was angesagt ist. Eine Denunziation der NPD oder auch der anderen Rechten ist billig zu haben. Eine Auseinandersetzung mit den Parolen und den Argumenten dieser Partei findet schlicht nicht statt. Weder auf Seiten der demokratischen Politiker noch auf Seiten der Antifas. Deswegen heute bei uns das Thema. Wir wollen anhand wesentlicher politischer Standpunkte der Parteien erstens die Gemeinsamkeiten und zweitens die Differenzen von Faschisten und Demokraten besprechen und unsere Kritik an beiden durchführen und dann auch der Frage nachgehen oder dabei der Frage nachgehen, warum Demokraten Faschisten nicht kritisieren können.
Elisabeth, man kennt ja die Reaktion, wenn die NPD oder die Republikaner Wahlerfolge einfahren. Wenn sie bei Kommunal- oder Landtagswahlen die 5%-Hürde überspringen, werden sie, weil es so vorgesehen ist, zur öffentlich-rechtlichen Würdigung des Wahlergebnisses ins Fernsehstudio eingeladen und zur Stellungnahme aufgefordert. Was sie dann zu sagen haben, wird schlicht und einfach mit Nichtbeachtung gestraft. Es wird geächtet. Das zeigt sich dann an den Redewendungen, ach, da reden ja wieder die Unverbesserlichen. Die haben aus der Geschichte nichts gelernt. Oder auch die Etikettierung der Faschisten als die Ewiggestrigen kritisiert, setzt sich auseinander mit dem, was sie inhaltlich vorbringen, in überhaupt keiner Weise. Gerade so, als ob sich die Ablehnung ihrer Auffassungen von selber verstehen würde. Was übrigens ein kleiner Widerspruch dazu ist, dass sie gerade eine ganze Menge Stimmen für sich gewonnen haben. Also noch einmal zusammengefasst deine Frage, bevor wir richtig einsteigen in die Auseinandersetzung, können die Parteien, die Bürgerlichen von CDU, SPD und Grünen, inklusive der vierten Gewalt, die Rechten nicht kritisieren? Wollen sie das vielleicht auch gar nicht? Aber warum eigentlich?
Beginnen wir doch mal mit der Parole: Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Das ist ein Bekenntnis für NPDler selbstverständlich. Sie tragen es auch ganz demonstrativ mit Buttons und Fahnen vor sich her. In dieser Form, also so demonstrativ, da gilt es bei den Demokraten als nicht schicklich. Auf so ein martialisches Bekenntnis kommt kein Demokrat und das machen die in der Regel auch nicht. Allerdings, die Gesinnung, die sich in dieser Parole ausdrückt, die teilen die Demokraten sehr wohl. Da sind sie schwer dafür. Braucht man nur an neulich, da war eine WM im Land, zu denken. Komme ich nachher nochmal dazu. So viel kann man auf jeden Fall schon mal festhalten. In der Gesinnung, die der Spruch »Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein« ausdrückt, da liegt auf keinen Fall die Differenz zwischen den Demokraten und den Faschisten. Deswegen hört man da, also an diesem Spruch, auch kaum Kritik von Seiten der Demokraten. Dabei ist diese Parole so schädlich wie nur was. Deswegen wollen wir sie mal kritisieren. Was ist davon zu halten, wenn man stolz ist auf die Nation, zu der man gehört? Man mag ja auf vieles stolz sein, zum Beispiel, wenn man irgendwas geleistet hat, wenn man Schwierigkeiten überwunden hat, wenn einem was besonders gut gelungen ist. Kann auch in der Freizeit sein, wenn man eine anstrengende Rad- oder Bergtour bewältigt hat oder was auch immer. Der Stolz bezieht sich ja in diesen Fällen immer auf die eigene Leistung. Aber stolz darauf, ein Deutscher zu sein, das ist schon was Merkwürdiges. Also stolz auf ein Gemeinwesen, das hat man sich überhaupt nicht ausgesucht. Zufällig ist man hier geboren und in erster Linie hat man hier erstmal das zu tun, was einem angeschafft wird. Worauf bezieht sich da der Stolz? Klar, man lebt in Deutschland, aber wie? Im praktischen Alltag, im täglichen Leben ist man, ob man das jetzt will oder nicht, oder kann man auch gut finden oder nicht, interessiert nicht, aber man ist praktisch den vom deutschen Staat vorgegebenen Rechten und Gesetzen unterworfen. Die Leute richten sich ein in lauter von Staats wegen gültig gemachten Sachzwängen, sie verdienen ihr Geld so gut es geht, geben es beim Einkaufen wieder aus, gestalten sich ihre Freizeit, gründen eine Familie und so weiter. Also was ich sagen will, niemand kommt darum herum, sich in diesem Gemeinwesen innerhalb der Rechte und Gesetze, die der Staat eingerichtet hat, zu bewegen, sich da einzufügen. Aber stolz darauf zu sein, das ist ein bisschen was anderes. Ein gefühlsmäßiges Verhältnis zu der Nation und dem Staat, also zu einer Sache, die man erstens gar nicht entscheidet und der man zweitens unterworfen ist, das ist schon ein Ding. Dass es sowas Verrücktes gibt, dass das geht, das wollen wir wirklich nicht bestreiten. Das haben wir, wie gesagt, ja neulich während der WM ausführlich besichtigen dürfen. Jedenfalls hat sich da in diesen 4 Wochen fast die ganze Nation in schwarz-rot-goldene Fahnen gehüllt, einem nationalen Taumel hingegeben und sich riesig gefreut, einfach mal wieder zwanglos stolz auf Deutschland sein zu können. Das heißt allerdings, und das möchten wir da schon mal zu bedenken geben, dass man alles, was einen sonst so im Alltag treibt, was einen stört, womit man kämpft im täglichen Leben, das alles muss man vorübergehend mal vergessen, ganz so, als seien die täglichen Sorgen und Probleme gar nicht existent. Das braucht es nämlich schon, wenn man sich diesem nationalen Wahn hingibt und seinen schwarz-rot-goldenen Gefühlen freien Lauf lässt. Wenn man also locker mal so tut, als sei das Deutschsein überhaupt die wichtige, bestimmende, quasi natürliche Eigenschaft an einem, die etwas ganz Besonderes aus einem mache. Nochmal anders, vergessen muss man alles, was einem in diesem deutschen Gemeinwesen von der deutschen Regierung und den Arbeitgebern jeden Tag an Zumutungen, an denen man sich abarbeiten muss, präsentiert wird. Das muss man vergessen, wenn man dieses Verhältnis, was immer noch ein Zwangsverhältnis ist, mit heimeligen Gefühlen identifiziert. Also alles, was die Zugehörigkeit zu der Nation praktisch ausmacht, das alles erklärt man für bedeutungslos, damit man das Zugehörigkeitsgefühl so richtig ausleben kann. Ein fataler Fehler, wie wir meinen.
Ja, wer Deutscher und Deutschland sagt, schließlich ist ja ein Gegenstand des Gefühls unterstellt, wenn ich sage, ich bin stolz darauf, ein Deutscher zu sein. Wer also dann Deutscher oder Deutschland sagt, der weiß und unterstellt einen, um es zunächst einmal so zu sagen, kompletten Inhalt. Ein fertiges Gemeinwesen. Wer Deutschland sagt, der weiß, dass er in diesem Deutschland mit seinen ökonomischen Interessen laufend aneckt. Der redet nämlich von einem Staat, der handfeste Interessensgegensätze bei sich beherbergt. Wer Deutschland als Gegenstand seines Gefühlslebens zitiert, redet von einem Gemeinwesen, in dem er in der Regel, das heißt als Mitglied der Mehrheit der Bevölkerung, als Arbeitnehmer, von einem Lohn abhängt, um seine Existenz zu bestreiten. Der kriegt laufend zu spüren, dass der Arbeitgeber ganz anders mit dem Lohn kalkuliert. Lohn muss sich für ihn nämlich lohnen. Das heißt, möglichst viel Arbeitsleistung für möglichst wenig Bezahlung bringen. Und wenn der Arbeitgeber dann befindet, dass der Gewinn, den er aus der Benutzung der Arbeitskraft zieht, seinen unternehmerischen Bedürfnissen nicht mehr genügt, dann verlangt seine unternehmerische Kalkulation, dass der Arbeiter zu den unnötigen Kosten gehört. So gehören zu Deutschland zig Millionen Arbeitslose. Wer Deutschland sagt, weiß auch von der Gewalt, die dieses soziale Verhältnis eingerichtet hat, indem er als Objekt und Geschädigter unternehmerischer Freiheit vorkommt und vorgesehen ist. Er unterstellt den unversöhnlichen Gegensatz, den der Staat da eingerichtet hat und als die beste Wirtschaftsordnung aller Zeiten deklariert. Dafür schafft der Staat ja den gesetzlichen Rahmen, um so mit dem Recht, dem verlängerten Arm seiner Gewalt, dafür zu sorgen, dass das Gemeinwesen, sein Gemeinwesen, keinen Schaden nimmt, wenn die Interessen aufeinanderprallen. Wer Deutschland sagt, denkt das alles mit, unterstellt es, schließt es mit ein, um es gerade nicht zum Thema zu machen, um es außen vor zu lassen, um es zu vergessen, wenn er mit seinem Stolz auf Deutschland daherkommt. Den interessiert nicht diese materielle Grundlage der Gesellschaft, in der er als abhängige Variable und Dienstleistender sein Leben fristet. Von sich als sozialem Charakter, als Arbeiter und Arbeitsloser, als Mieter, Steuerzahler und Rentner, als die soziale Gestalt eben, als die er sein bürgerliches Leben in Deutschland fristen muss und fristet, abstrahiert er vornehm, wenn er Deutschland sagt. Das ist, Elisabeth, du hast es schon angedeutet, ein fataler Fehler. Von dem praktisch erzwungenen Mitmachen in diesen Verhältnissen, die der Staat mit seinem Rechtssystem einem beschert, zur positiven Parteinahme, zum Bekenntnis. Übrigens, es ist eine gedankliche Leistung, die da vollbracht werden muss. Von wegen etwas Natürliches, was ganz einfach als Gefühl da sei oder da ist und dem man nicht auskäme. Diese Abstraktion ist eine gedankliche Leistung und praktisch ein schädlicher Fehler, wenn der Untertan sich mit dem großen nationalen Ganzen versöhnt, weil er von den Verhältnissen abhängig ist, die die nationale Gewalt eingerichtet hat.
Hier ist Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Unser Thema heute in unserer einstündigen Sendung: Warum Demokraten Faschisten nicht kritisieren können. Wir haben uns am Anfang jetzt zunächst beschäftigt mit der Parole: Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein, und haben den Fehler, der in dieser Gesinnung enthalten ist, kritisiert. Wir waren schon so weit, dass wir gesagt haben, diese von der NPD verbreitet oder von der NPD gepflegte Haltung, die Gesinnung, die sich darin ausdrückt, die wird auch von Demokraten geteilt. Also auch die Demokraten kritisieren den Stolz auf die Nation nicht. Klar, sie kritisieren Übertreibungen bzw. das Demonstrative vor sich hertragen dieser Haltung, was sich bei der NPD oder bei den Rechten, was sich dann in Symbolen, Buttons etc. ausdrückt. Ansonsten machen sie den Unterschied und sagen, bei ihnen ist all das Patriotismus, bei den Rechten Nationalismus. Jetzt muss man erstmal sagen, Patriotismus ist griechisch und ist eine gute Sache, Nationalismus ist dasselbe auf Lateinisch und ist offensichtlich das Schlechte. Also die Demokraten tun sich schwer, die Grenze zwischen Patriotismus, der guten Sache, und Nationalismus, der schlechten, zu ziehen. Der gewünschte und gelobte Patriotismus, worin besteht der? Also wo auch die Demokratie schwer dafür ist. Mal ein Zitat von Merkel dazu, die sagt: Unsere Leistungskraft und unseren Gemeinsinn als Deutsche entwickeln wir ja nicht aus der Summe der Einzelinteressen, sondern aus einem klaren Bekenntnis zur Nation und zur Verantwortung für das Ganze. Zitat Ende. Also den Satz, du bist nichts, dein Volk ist alles, den will Frau Merkel nicht sagen. Der ist im demokratischen Gemeinwesen verboten, weil rechtes Gedankengut und Verharmlosung der Nazi-Herrschaft. Was sie aber sehr wohl sagen will: Wenn schon im demokratischen Staat die Einzelinteressen nicht zählen, dann kommt es umso mehr auf eine positive Einstellung zum Vaterland an. Anders gesagt, das ist schon die Forderung, die die Demokraten aufmachen. Die alltäglichen Interessensgegensätze, die die Leute plagen, die sollen sie vergessen und sich dazu bekennen, dass sie im Deutschsein die wesentliche Bestimmung haben. Also ein positives Bekenntnis zum deutschen Gemeinwesen, das soll das Volk schon ablegen und sich für die Nation, der es angehört, ordentlich ins Zeug legen. Da ist die Kanzlerin schwer dafür. Das ist Patriotismus und nicht der geächtete, übertriebene Nationalismus.
Also, wenn es um den Unterschied geht zwischen Faschisten und Demokraten, also um die positive Bestimmung, wodurch sie sich unterscheiden, weil jetzt hast du sehr stark auch nochmal die Identität der Standpunkte hervorgehoben, dass die Nation sowohl bei den Demokraten als auch bei den Faschisten ohne weiteres an erster Stelle steht, wenn es darum geht, sich zur Nation zu bekennen, da stehen die Demokraten den Faschisten in nichts nach. Aber gibt es denn einen Unterschied, hast du jetzt gefragt, und um den soll es uns jetzt ja auch gehen. Und da schlage ich vor, dass wir kurz diskutieren, wie die Faschisten die Demokraten kritisieren, was sie den Demokraten vorwerfen. Da sieht man gut an dem Gegenstand Arbeitslosigkeit. Denn Faschisten werfen den Demokraten vor, dass sie den Leuten, die arbeitslos sind, ihren Dienst für die Nation vorenthalten. Vielleicht soweit schon mal als Resultat vorweggenommen. Was jeder vielleicht auch mitbekommen hat, es kommt übrigens auch hin und wieder im Fernsehen, bei den rechten Demos, die NPD oder auch andere rechte Gruppierungen lässt an den harten sozialen Maßnahmen, mit denen die deutschen Regierungsparteien SPD, Grüne und CDU die Agenda 2010 des früheren sozialdemokratischen Kanzlers Schröder umgesetzt haben, kein gutes Haar. Sie spricht, die Zitate stammen aus dem Internet, aus dem NPD-Programm und anderen Seiten der Rechten, vom größten sozialen Raubbau unserer Nachkriegsgeschichte. Sie zitiert unverblümt die soziale Realität in Deutschland. Zitat: Knallhart werden untertariflich bezahlte Arbeitslose, die sich an jedem Ort zu jedem Preis verkaufen müssen, gegen die noch in Lohn und Brot stehenden ausgespielt. So oder ähnlich kann man es immer wieder auf den Internetseiten der Rechten lesen oder auch im Programm der NPD. Das ist schon merkwürdig. Sie thematisieren, die Faschisten thematisieren die Benutzung der Leute durch Staat und Kapital. Sie bebildern reichhaltig die sozialen Missstände und reiten auf der Armut herum. Sie deuten auf Zustände, für die übrigens die Demokraten auch nicht sind. Die Demokraten kommen an dieser Stelle immer mit dem Argument, leider, aber es ist ein Sachzwang. Also mit den Notwendigkeiten für den Erfolg der Nation. Denn ein Sachzwang ist es für die Demokraten, das macht den Inhalt des Arguments aus, vom Standpunkt des Erfolgs der Nation. Schlechterdings kann es ja wohl kein Sachzwang sein, vom Standpunkt der Lebensbedürfnisse des Arbeiters, dass er verarmt wird. Nicht so die Rechten. Die lassen das Argument Sachzwang nicht durchgehen. Die bezeichnen so etwas glatt als Skandal. Und jetzt fragt sich bloß, worin besteht denn der Skandal? Einen Schluss ziehen sie aus der sozialen Lage der Lohnarbeiter garantiert nicht. Gegen Verarmung, Lohn, Kampf, Streik oder ein vergleichbarer sozialer Widerstand, also eine materielle Verbesserung der Lage der Arbeiter und Arbeitslosen, ist nicht vorgesehen, taucht gar nicht auf, ist nicht das Ziel. Die Faschisten führen ihren Gedanken ganz anders fort. Sie machen nicht mit den sozialen Charakteren weiter, die den Arbeitern das Leben bestreiten, die Unternehmer, und sie gegeneinander ausspielen. Die kommen ja, die Unternehmer, sie kommen ja mit dem Argument, ja, ihr seid zu teuer, nehme ich also andere, nehme ich meinetwegen Ausländische. Oder übrigens auch andere aus dem Osten in Deutschland, aus ostdeutschen Gebieten, wenn die Westdeutschen zu teuer sind. Sie denken nicht, die Faschisten denken nicht in sozialen Kategorien weiter, sondern in nationalen. Ihre Forderung lautet nicht mehr Lohn, den die ärmer gemachten Arbeiter bräuchten, mit dem entsprechenden Kampf natürlich, weil die Unternehmen ihnen diesen Lohn bestreiten. Ihre Forderung lautet, deshalb, Zitat, Rückführung der hier lebenden Ausländer in ihre Heimat. Denn, Zitat, jeder in seine Heimat zurückgeführte Ausländer macht einen Arbeitsplatz für Deutsche frei. In der Tatsache, dass deutsche Unternehmer Billiglöhner aus aller Herren Länder antreten lassen, sehen die Rechten einen Skandal, dass es Arbeiter fremder Nationen sind und nicht die Deutschen. Das halten sie für einen nationalen Missstand. Nicht an geringer Entlohnung und Ausnützung nehmen sie Anstoß, sondern am Pass der Beschäftigten. Übrigens ist das gegenüber den ausländischen Arbeitnehmern brutal, denn so wird aus dem Opfer, dem ausländischen Opfer, der eigentliche Täter, weil er Ausländer, weil er Fremder ist. Und leugnet, dass als Lohnempfänger ein deutscher Arbeiter, ein deutscher Niedriglohnempfänger mit einem ausländischen Arbeiter, einem ausländischen Billiglöhner, einem ausländischen Arbeitslosen fast alles gemeinsam hat. Da streicht sich nämlich der Pass durch. Arbeitslos oder auch Sozialhilfeempfänger oder auch schlecht bezahlte Arbeiter, sind sie doch, egal welcher Nation sie angehören, weil über ihre Anwendung, ebenso wie ihre Nichtanwendung, ganz andere Leute, die Arbeitgeber eben entscheiden. Als Arbeiter, als sozialer Charakter, als Arbeitslose sind sie gleichermaßen Opfer. Für die Rechten? Gerade nicht. Die sehen es ganz umgekehrt. Weil sie nicht an dem Arbeiter das, was ihm wehtut, das geschädigte materielle Interesse interessiert, sondern seine nationale Eigenschaft, gerade das, was von der Gewalt gestiftet wird und wofür er sich nichts kaufen kann. Das ist natürlich ebenso brutal dem deutschen Arbeiter gegenüber, obwohl der Rechte ihn ja im Mund führt. Dem wird nämlich nicht versprochen, wir machen alle Grenzen dicht und dann gibt's höhere Löhne und lauter soziale Wohltaten. Die Sozialleistung, die dem deutschen Arbeiter versprochen wird, heißt Arbeit, nämlich Dienst für die Nation. Und dieser Dienst, der ist dann Lohn genug. Anders gesagt, an der, wie Sie sagen, Überfremdung durch Billigarbeiter stört sich die Rechte deshalb, weil dies die Brachlegung von deutscher Arbeitskraft bedeutet. Das stört sie und zwar programmatisch. Deshalb sagt er, jeder Ausländer weniger macht einen Arbeitsplatz für Deutsche frei. Das ist keine ökonomisch nachgerechnete Gleichung, die übrigens gar nicht aufgehen würde, wenn man die Arbeitslosenzahlen mit den hier lebenden Arbeitslosen oder arbeitenden Ausländern ins Verhältnis setzen würde. Aber darum geht es auch gar nicht, das stört sie auch gar nicht. Der Faschist ist für die unbedingte Benutzung des Volkes für die Nation. Wo die nicht stattfindet, da wird er kritisch. Weil nämlich dem deutschen Arbeiter sein Recht auf einen Dienst für die Nation vorenthalten wird. Und dem Staat sein Recht, Teile des Volkes oder das Volk entsprechend zu benutzen. Übrigens deshalb sieht der Faschist auch in der Volksgemeinschaft, Zitat, die einzige Schutz- und Solidargemeinschaft im Zeitalter eines global entfesselten Kapitalismus. Das Volk als Ressource der Nation. Das verehrt der Faschist und betrachtet es als schützenswertes Gut. Das ist der Hammer. Denn im Fremden, der nach Deutschland will, sieht er den Egoismus, der das deutsche Volk ausplündert. Ausländer kommen nicht hierher, weil sie woanders keine Chancen haben, sondern in der faschistischen Logik, weil sie Egoisten sind. Umgekehrt gibt der Faschist darüber zu erkennen, was er vom Volk, vom deutschen Volk will. Er sieht es als verzichts- und opferbereit für die Gewalt, der es untertan ist. Und das klagt er ein bei den Demokraten, dass sie genau bei dieser Benutzung versagen.
Hier ist Radio X mit der Sendung Gegenstandpunkt. Unser Thema heute sind die Demokraten, die Faschisten und die Faschisten, also ihre Politik und die Kritik der Demokraten an den Faschisten. Wir waren jetzt an dem Punkt, der Franz hat ausgeführt vorhin, dass der faschistische Staat auf dem Standpunkt der unbedingten Benutzung des Volkes steht. Darin, also in der Benutzung des Volkes, liegt für den faschistischen Staat der Erfolg der Nation. Er besteht auf dem Vorrecht des eigenen Staatsvolks und vertritt auch deswegen in diesem Deutschland, in dem heutigen Deutschland, den Standpunkt Deutschland den Deutschen, Ausländer raus. Gut, jetzt kommen wir nochmal auf den Unterschied, weil so vertritt in der Tat kein Demokrat diese Parole. Also in der Frage jetzt, was die Ausländer angeht, gibt es tatsächlich einen Unterschied zwischen dem faschistischen und dem demokratischen Staat. Wo liegt der? Also erstens festzuhalten ist, auch für den demokratischen Staat sind die Ausländer Ausländer. Also will sagen, auch der legt sehr großen Wert darauf, zu sagen, wir sind wir und die anderen sind die anderen. Und er pflegt auch die Abgrenzung zu den sogenannten anderen. Der demokratische Staat hat sich für die Behandlung von Ausländern extra ein Sonderrecht geschaffen. Das gilt speziell für die. Also auch er behandelt die Staatsbürger von anderen Nationen anders als seine eingeborene Mannschaft. Für diese Leute gelten andere Rechte und Gesetze. Und einen Aufenthalt von Leuten fremder Nationen hier macht er grundsätzlich von lauter Sonderleistungen abhängig. Also soweit auch erstmal der deutsche Staat behandelt die Ausländer sehr speziell. Allerdings, und da unterscheidet er sich jetzt vom faschistischen Staat, relativiert er diese grundsätzliche Gegnerschaft zu den Bürgern der fremden Nationen. Warum? Der demokratische Staat ist sehr unbedingt für das Wachstum seines nationalen Kapitals. Also für dieses Wachstum, dafür sollen nicht nur die eigenen Leute, sondern Land und Leute auf dem gesamten Globus Mittel sein. Deswegen macht der demokratische Staat an denen, die auch für ihn Ausländer sind, eine Sortierung auf. Der sagt, tja, da gibt's nützliche und unnütze Ausländer. Wenn mein Kapital sich hinstellt und sagt, die kann ich brauchen, dann sagt der Staat, das sind nützliche Ausländer. Also sind sie auch willkommen. Beispiel weiß man aus den früheren Jahren, Da gab es die Gastarbeiter aus der Türkei und so weiter, wo der Staat richtig mit dem türkischen Staat, beziehungsweise auch aus Italien und Spanien, Verträge gemacht hat und dem Kapital hier Menschenmaterial aus diesen fremden Staaten zugeführt hat. Nützliche Ausländer eben. Neulich hatten wir das Beispiel Green Card. Da haben sie festgestellt, haben die Kapitalisten sich beklagt, dass ihnen bestimmte qualifizierte Leute fehlen. Auch hier hatte der Staat ein Einsehen, hat sich gekümmert und hat dafür gesorgt, dass die gewünschten Arbeitskräfte für das Kapital verfügbar sind. Also es gibt immer wieder solche Fälle, wo der Staat dem Ruf seines Kapitals, der Bitte seines Kapitals nachkommt und dafür sorgt, dass Ausländer in den Dienst des hiesigen Wachstums gestellt werden. Also erstens, es sind für ihn Ausländer. Zweitens, er behandelt sie deswegen, oder weil sie Ausländer sind, behandelt er sie speziell. Weil er aber für das Wachstum seines Kapitals ist, sorgt er auch dafür, dass diese verfügbar sind. Allerdings muss man noch dazu sagen, für die, die dann hier leben und arbeiten, für die heißt das einiges. Für die gilt immer noch das Ausländerrecht. Und an dieser Stelle sei mal nur der Hinweis gemacht, die haben sich gefälligst zu integrieren. Das Stichwort Integration gibt es seit einem Jahr. Das ist nicht damit erledigt, dass sie die deutsche Sprache beherrschen, sondern die haben sich gefälligst anzupassen, zu unterwerfen, im Prinzip gesinnungsmäßig genau das zu sein, was wir vorhin am Anfang der Sendung besprochen haben. Das ist die Anforderung, die er an die stellt, die hier leben. Die Ausländer, die der Staat oder die das Kapital nicht anfordert, beziehungsweise die der Staat als nicht brauchbar für das weltweite deutsche Geschäft betrachtet, denen erteilt er erstmal grundsätzlich gar keine Genehmigung, sich hier aufzuhalten. Für die, wenn die trotzdem kommen, Franz hat eben schon darauf hingewiesen, die heißen dann Wirtschaftsflüchtlinge, die gelten als Egoisten und so weiter. Wenn es denen also trotz des Verbots gelingt, hier anzulanden, dann werden sie in Sammelunterkünften untergebracht. Gut, die sind verglichen mit Abschiebehaft wahrscheinlich noch der günstigere Aufenthaltsort. Genau, fällt mir ein, auch das Asylrecht gibt es immer noch. Komischerweise allerdings kaum noch Asylanten. Der Staat hat dieses Recht so hinreformiert, dass es für fast keinen mehr gilt. Neulich konnte man in der Zeitung nachlesen, dass selbst Iraker sich von deutschen Behörden sagen lassen müssen, dass es auch in ihrem Land irgendwo sichere Ecken gibt und einer Abschiebung im Prinzip nichts entgegensteht. Also, nochmal zusammengefasst, was die Benutzung des Volkes und den Umgang mit den Ausländern angeht, da unterscheiden sich der demokratische und der faschistische Staat sehr wohl. Die völkische Sortierung, auf der Faschist besteht, weil er in der Benutzung, in der unbedingten Benutzung des Volkes seinen Erfolgsmaßstab hat, die betrachtet der demokratische Staat, der sich dem kapitalistischen Wachstum verschrieben hat, als nicht funktional. Als nicht funktional für genau den Erfolg, den er anstrebt. Er sagt nämlich, ich regiere einen Kapitalstandort und deswegen ist der Erfolg des Kapitals Maßstab alles Handelns des Staates. Weil es um diesen Erfolg geht, anerkennt und schützt der Staat prinzipiell alle Rechnungen und Kalkulationen der Kapitalisten. Eingeschlossen ist darin auch der Zynismus einer dem Kapital unterworfenen Benutzung der einheimischen Arbeitskräfte. Wenn die deutschen Manager sich ausrechnen, dass es für ihren Gewinn günstiger ist, im Ausland zu produzieren, weil dort die Arbeitskräfte billiger sind, dann sind sie zynisch genug, die im Vergleich dazu teureren einheimischen Lohnarbeiter arbeits- und damit einkommenslos zu machen. Genauso, wenn sich die Arbeiter aus den neuen östlichen EU-Ländern der Not gehorchend hier für wenig Lohn anzutreten entscheiden. Daran stößt der Faschist sich wirklich. Also wenn er sieht, da werden Ausländer benutzt und Deutsche sind arbeitslos, weil er eben in der unbedingten Benutzung des Volkes überhaupt den Erfolg für die Nation sieht. Bloß, das sollte man sich schon mal überlegen. Soll man den demokratischen Rassismus, der also das Menschenmaterial auf dem ganzen Globus nach Brauchbarkeitskriterien sortiert, eigentlich deswegen wirklich gegen den Faschismus hochhalten, und soll man ihm zugute halten, dass er nicht diese völkische, sondern diese demokratische Sortierung praktiziert?
Die demokratische Bekämpfung des Rechtsradikalismus verläuft dementsprechend, weil die Zufriedenheit, oder ich will es mal anders formulieren, einerseits, das hatten wir am Anfang gesagt, Missachtung, Ächtung, Verbot. Am besten ist es für demokratische Parteien, und dann herrscht immer die größte Zufriedenheit, bei den Parteien, aber auch in der aufmerksamen Öffentlichkeit, aus Anlass der Frankfurter Demo hat man das so wunderbar studieren können, wenn die Faschisten nicht in Erscheinung treten. Wenn sie bei Wahlen den Sprung in die Parlamente nicht schaffen. Dann halten es sich nämlich alle demokratischen Kräfte, bei Wahlen die demokratischen Parteien an erster Stelle, zugute, dass sie es geschafft haben, ja was eigentlich, die faschistischen Gedanken in der Bevölkerung, von denen sie ja auch ausgehen, das rechtsradikale Potenzial von seinen Gedanken abzubringen? Nein. Sondern mit den entsprechenden Wahlkampfargumenten, mit der entsprechenden Ächtung dieses Potenzial auf die eigenen Mühlen zu lenken und eine, wie Sie übrigens selbst formulieren, politische Heimat zu bieten. Das heißt, die demokratischen Parteien oder bestimmte von ihnen, da sind ja in der Regel dann die Zähler für zuständig, hätten den rechten Rand des politischen Spektrums abgedeckt. Den fällt gar nicht auf, was sie da über ihre eigene Programmatik sagen. Der eine oder andere kritische Journalist in der FR oder in der SZ, der wirft dann schon mal warnend die Frage auf, erhebt den Zeigefinger, ob sich dann Parteien, bürgerliche Parteien, nicht zu weit auf das Gebiet rechten Gedankenguts gewagt hätten. Ohne an der demokratischen Gesinnung irre zu werden. Denn eins ist überhaupt gar nicht dabei. Ob nicht vielleicht dieser rechte Rand so gut abgefischt werden kann, wie Sie es nennen, weil eine Identität der Standpunkte, eine Identität der Argumentation besteht. Die kritischen Anmerkungen aus der bürgerlichen Seite, haben Bedenken, ob die, wie Sie es ausdrücken, saubere Weste der Politiker jetzt nicht braune Flecken bekäme. Also das dieser ganzen Tour, damit umzugehen, wollten wir heute in diesem ersten Teil der Sendung ein paar kritische Einsichten entgegensetzen, die sicher neben den Rechten und ihrem Ideal der Benutzung des Volks für die höchste staatliche Gewalt auch die Demokraten nicht ganz gut aussehen lassen.
Gut, zurück zu unserem Ausgangspunkt. Das war die Demonstration der NPD und die Proteste dagegen. Wir haben gesagt, gegen die Rechten zu sein, also Antifa zu sein, gehört offensichtlich, das haben wir dem ganzen Umfeld entnommen, hierzulande zum politmoralischen Anstand. Es gilt als fraglose Selbstverständlichkeit, dass man gegen die NPD ist. Wir haben jetzt versucht, ein paar Argumente sowohl gegen die NPD bzw. ihr Programm als auch gegen die Demokraten hier loszuwerden und teilen nicht den Standpunkt, die große demokratische Gemeinschaft der Guten hätte gegen die Bösen anzutreten. Das ist nämlich die offizielle Linie und Forderung. Das wollen wir uns nochmal extra vornehmen, deswegen, der Franz hat gesagt, das war im Prinzip der erste Teil heute. Wir haben in 2 Wochen hier wieder eine Sendung am 20. August, 14 Uhr. Dann beschäftigen wir uns mit dem Thema der Antifaschisten. So viel, vielleicht schon mal als Denkanstoß an alle, vorweg jetzt, die meinen, ja, die Demokraten müssten sich als große Front gegen die Faschisten zusammentun. Es sind, und darauf wollten wir heute aufmerksam machen, die demokratischen Politiker, die den Leuten das Leben hier jeden Tag schwer machen. Gut, und wie sie den Rechtsradikalismus bekämpfen, hat der Franz gerade ausgeführt, indem sie den rechten Rand abdecken und den potenziellen Wählern selber in ihrer eigenen Partei eine Heimstatt anbieten.